Wir haben das geschafft, was die Etablierten seit Jahren versuchen. Wir haben Politik wieder interessant gemacht. Wir haben die Leute an die Wahlurne bekommen.
Landtagswahlen 2016. In Sachsen-Anhalt gab fast jeder vierte Wähler seine Stimme für die AfD ab. Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hat die AfD zweistellige Wahlergebnisse erzielt. Die Wählerschaft der AfD besteht zu großen Teilen aus ehemaligen Nichtwählern. Beinahe 400.000 dieser Nichtwähler gaben in den drei Bundesländern ihre Stimme der AfD. In Sachsen-Anhalt lag die Wahlbeteiligung bei etwa 62%, etwa 10% höher als noch 2011. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die AfD profitiert derzeit von der gesellschaftlichen Polarisierung in der Debatte um Flüchtlinge. Ihre Kampagnen in Form von Demonstrationen und Kundgebungen sind auf dieses Thema zugeschnitten, wenn sie fordert, Asylchaos stoppen.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Aktuell politisieren und polarisieren Themen aber nicht nur hier in Deutschland. Auf der ganzen Welt lassen sich Beispiele für Polarisierung in der Politik finden. Aber halt, wo kommt es eigentlich her, dass einige Themen so stark polarisieren? Professor Dr. Oppeland, der an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Politikwissenschaften lehrt, hat dafür folgende Erklärung.
Das hat damit zu tun, wie bestimmte Themen in der Bevölkerung wahrgenommen werden, ja, und wie die Einstellungen zu diesen Themen sind, wie auch die persönliche Betroffenheit ist. Also persönliche Betroffenheit, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das kann, wie in der Frage Kernkraft sein, dass man sich selbst sozusagen Strahlung oder irgendwas ausgesetzt sieht. Das können Werte, persönliche Werte sein. In den USA beispielsweise ist ein viel größeres Thema als hier bei uns die Frage der Abtreibung, was für christlich-konservative eine enorme Rolle spielt. Also solche Dinge, persönliche Betroffenheit, persönliche Werte, Wertorientierung, das spielt eigentlich die Hauptrolle.
Stichwort USA. Ein Thema, das in den Vereinigten Staaten aktuell für mehr Trubel sorgen dürfte als Abtreibung, ist die Frage nach Präsident Nummer 45. Wer wird die Präsidentschaftswahl 2016 gewinnen? Auf der einen Seite, für US-amerikanische Verhältnisse weit links, steht Bernie Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet und für die Bekämpfung von Einkommensungleichheit, die Entmachtung der Wall Street und bessere Studienbedingungen für sozial Schwächere steht. Ein Wahlprogramm, das polarisiert. Ihm entgegen steht Donald Trump, Immobilienmillionär und Fernsehstar, der vornehmlich gegen Einwanderer und die Gesundheitsreform von Barack Obama wettert. Vor allem Nichtwähler möchte Trump an die Wahlurnen locken. Wutbürger und Menschen, die Angst vor Überfremdung und Terror haben. Bei Sanders sind es junge Mittelständler und Studenten, die hinter ihm stehen und sich politisch für ihn engagieren. Ist es also richtig zu sagen, dass Polarisierung in einer gewissen Weise auch verstärkt zu Politisierung beitragen kann?
Ja, natürlich. Wie gesagt, wenn das ein Maß erreicht, wo die Konflikte nicht mehr sozusagen im normalen politischen Rahmen ausgetragen werden, also mit anderen Worten, wo Gewalt ins Spiel kommt, ganz extrem zugespitzt in der Spätphase der Weimarer Republik in den frühen 30er Jahren, da war Politik schon fast verbunden mit bürgerkriegsartigen Zuständen, ja, mit Gewalt auf der Straße, mit Schlachten zwischen Kommunisten und Nazis, die Polizei kaum mehr unterbinden konnte, teilweise zwischen die Fronten geraten ist, teilweise auch selbst erhebliche Gewalt angewendet hat. Also wenn das dieses Stadium erreicht, dann sprengt das natürlich ein politisches Gemeinwesen. Aber wenn es ein unterhalb dieser Schwelle bleibt, dann hat es durchaus die Wirkung, die Menschen auch zum Wahlgang zu motivieren. Ja.
Von den USA machen wir jetzt einen Sprung nach Frankreich. Dort hatte nach den Attentaten in Paris im vergangenen Jahr und vor den Regionalwahlen die rechtspopulistische Partei Front National einen eklatanten Zustrom erfahren. Die Stimmung in Frankreich vor den Regionalwahlen beschreibt Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt von Radio Dreieckland.
Die real bestehenden Aussichten sind durch die Attentate noch befördert worden. Aber wie gesagt, das begann schon vorher. Das begann schon vorher vor dem Hintergrund des ganzen Schlamassels, der Regierungspolitik, der allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Lage und der Bilanz, die die Menschen aus der Regierungspolitik und dem Regierungswechsel zugunsten der Sozialdemokratie von 2012 ziehen. Und der Perspektivlosigkeit, weil auch Gewerkschaften und soziale Bewegungen im Moment nicht als glaubwürdige Akteure erscheinen, die es schaffen könnten, sozusagen den Karren aus dem Dreck zu ziehen, etwa durch soziale Kämpfe und Veränderungen, die dadurch beeinflusst würden. Es gibt also sozusagen ein allgemeines, eher von Morosität, von Griesgrämigkeit und Perspektivlosigkeit geprägtes Klima, das mit einer gewissen Entpolitisierung einhergeht, weil viele Leute sagen, wir vertrauen sowieso niemandem mehr, wir glauben keinem politischen Akteur mehr, weil wir hatten die Rechte an der Macht, die konservativ-liberale, wirtschaftsliberale Rechte mit Nicolas Sarkozy, wir hatten die Linke oder was sich so nennt an der Macht und was hat's gebracht? In allen Fällen nur Scheiße, wenn du mir den Ausdruck durchgehen lässt. Und dann probieren wir halt mal das, was wir noch nicht an der Macht hatten.
Ein ähnliches Phänomen zeichnet sich gerade in Deutschland ab. Viele Menschen sind unzufrieden mit der Politik der Altparteien, fühlen sich außen vor gelassen und übergangen. Die Folgen sehen wir in den Wahlergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aus Frust und Unzufriedenheit wird vermehrt die AfD gewählt, um den etablierten Parteien eins auszuwischen. Laut einer im Auftrag der ARD durchgeführten Infratest-Umfrage wählten 3 von 4 AfD-Wählern die Partei nicht aus eigener Überzeugung, sondern um anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen. Frauke Petri, Vorsitzende der Alternative für Deutschland, äußerte sich dazu folgendermaßen.
Tatsache ist doch aber, dass auch Protest eine inhaltliche Aussage ist und es grenzt einen von anderen Parteien ab. Und wenn Bürger den etablierten Parteien die Antworten nicht mehr zutrauen, für die sie mit Verlaub nicht nur Jahre, sondern zum Teil Jahrzehnte Zeit gehabt haben, dann ist es doch sehr verständlich, dass Bürger ihre Stimme einer anderen demokratischen Partei geben. Ich denke, wir sollten froh darüber sein.
Auch Bundeskanzlerin Merkel deutet an, dass der Regierungskurs und die Uneinigkeit in der Union für Frust und Wählerzuspruch bei der AfD gesorgt zu haben scheint.
In unseren Diskussionen haben wir uns natürlich sehr klar und sehr stark neben der Frage, wie lösen wir die Flüchtlingsfrage, wie gehen wir hier weiter vor, auch mit dem Thema beschäftigt der AfD, das ist gar keine Frage. Alle waren sich einig, dass man sich argumentativ mit der AfD auseinandersetzen muss, jetzt ja natürlich auch in den Landtagen, und dass es sich hier um Protestverhalten handelt, einmal im Blick auf die ungelöste Frage der vielen Flüchtlinge, auch Ängsten in Bezug auf die Integration, aber zum Zweiten auch in einer Skepsis gegenüber vielen etablierten Strukturen.
Die AfD löst zwar keine Probleme, nennt die Dinge aber beim Namen. Das sagt mehr als jeder zweite AfD-Wähler. In Sachsen-Anhalt stimmen diesem Statement 64% zu. In Rheinland-Pfalz 90% und in Baden-Württemberg sogar 93%. Der rechtspopulistischen Partei AfD gegenüber steht die Linke, die in Sachsen-Anhalt den stärksten Wählerrückgang zu verzeichnen hatte. Fast 10% mussten die Linke im Vergleich zu 2011 einbüßen. Wulf Gallert, Kandidat der Linken für das Amt des Ministerpräsidenten zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, versuchte eine Erklärung für die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt zu finden.
Wir haben ein Land, in dem besonders viele Menschen in prekären Lebenssituationen sich befinden, in dem Abstiegsängste quer durch alle sozialen Schichten der Bevölkerung besonders stark sind. Wir haben ein Land mit sehr, sehr wenig Migrationserfahrung im Verhältnis zu westdeutschen Bundesländern. Und wir hatten tatsächlich einen Ministerpräsidenten, der selbst praktisch die argumentative Schützenhilfe für die AfD geliefert hat, indem er in diesem Land Sachsen-Anhalt, in dem aus dem letzten Jahr nur ganze 25.000 Flüchtlinge überhaupt da geblieben sind, permanent von Überforderung geredet hat und gemeint hat, man müsse jetzt die Forderung der Obergrenzen und der geschlossenen Grenzen, die damit im Zusammenhang stehen, in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Das waren Dinge, die tatsächlich der AfD ganz wesentlich dazu verholfen haben, dieses Rekordergebnis einzufahren.
Die Anhänger der rechtspopulistischen Partei geben in allen 3 Bundesländern mit einem Anteil von 99% an, Die AfD habe besser als andere Parteien verstanden, dass sich die Menschen nicht mehr sicher fühlten. Große Zustimmung findet auch die Aussage, dass es gut sei, dass die AfD den Zuzug von Ausländern stark begrenzen wolle. Die Wähler der AfD sagen in allen drei Bundesländern mit großer Mehrheit, sie hätten Sorge, dass der Einfluss des Islams zu stark werde und die Kriminalität in Deutschland steige. Auch die Bundeskanzlerin sieht die Verbindung zwischen Wahlergebnissen und diffusen Ängsten.
Was die innenpolitischen Themen anbelangt, die im Zusammenhang mit der Integration der Flüchtlinge eine Rolle spielen, ist einerseits natürlich die Sorge vor einer anderen Religion, insbesondere die Sorge vor dem Islam, und das zweite die Fragen der inneren Sicherheit. Hier heißt es dann auch, die entsprechenden Antworten zu finden. Daran werden wir in der Zukunft arbeiten.
Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken, macht das Versagen der etablierten Parteien für den Rechtsruck in der Gesellschaft verantwortlich.
Zu diesem Klima beigetragen hat, dass die Bundesregierung aufgetreten ist wie eine Chaostruppe und damit Verunsicherungen verschärft hat. Dazu beigetragen hat, dass die Bundesregierung nicht der sozialen Verunsicherung die Spitze genommen hat, indem sie zum Beispiel eine Sozialgarantie ausspricht. Und zu diesem Klima beigetragen hat, dass die Bundesregierung nach und nach Forderungen von Rechtspopulisten wie Pegida und AfD übernommen hat und sogar in Gesetzesform übertragen hat. Wenn andere die Position von Rechtspopulisten übernehmen, dann stärkt das deren Position. Die Übernahme von AfD-Positionen hat sich am Ende als Wahlkampf-Viagra für die AfD erwiesen.
Wo auch immer eine Polarisierung stattfindet, sind auch angeheizte Wortgefechte nicht weit.
Wie wär's mit Abschiebungen vom Außengeländern und den linken Dreckspack? Das wär mal eine gute Idee. Lieber Pech beim Denken, als eine Antifa-Fotze zu sein. So sehen diese Pisser die europäischen Frauen und diese Arschlöcher von Politiker fordern diese Denkweise noch.
Hitzige Debatten in den Kommentarfeldern jeglicher sozialer Netzwerke gehört schon längst zum gewohnten Bild. Flüchtlingsgegner machen ihrem Unmut bezüglich Asylpolitik und Kanzlerin Angela Merkel auf Facebook, Twitter und Co. Wind. Dagegen halten die von Lutz Bachmann zynisch als Bahnhofsklatscher bezeichneten Verfechter einer deutschen Willkommenskultur. Aber inwiefern können auch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Co. zu einer Polarisierung in der Gesellschaft beitragen? Radio Korax in Halle sprach mit Netzphilosophin Lena Simon aus Berlin.
Na, erstmal ist es eine schöne Sache, dass über Facebook endlich auch Leute die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern oder überhaupt an öffentlichem Diskurs teilzunehmen, die das eben sonst nicht gekonnt hätten, weil sie keine Fähigkeit haben, ein eigenes Blog aufzusetzen oder eine eigene Website zu betreiben. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Facebook so erfolgreich ist, weil es jedem erstmal anbietet, eine eigene Vertretung, eine eigene Instanz im Internet zu haben, auch wenn man andernfalls diese Möglichkeiten nicht dazu hätte.
Dass in sozialen Netzwerken jeder die Möglichkeit hat, zum Publizisten zu werden, bringt aber bei weitem nicht nur Vorteile.
Früher haben ja, in den analogen Zeiten, haben ja viel weniger Leute das Privileg gehabt, zu veröffentlichen, sage ich jetzt mal, also Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und hatten damit natürlich auch eine andere Form von Verantwortung. Das waren dann eben, naja, entweder die halt Macht hatten, Könige und so weiter, oder eben gebildete Gelehrte, die da auch schon sich mit auseinandergesetzt haben, was so die Konsequenzen sind. Und aus dem Journalismus kennen wir das, dass eben ein Fakt nur dann als Fakt hingestellt werden darf, wenn man zwei unabhängige Quellen voneinander betrachtet hat. In dem Moment, wo wir jetzt plötzlich alle zu Publizisten werden, sollten wir natürlich eigentlich auch diese Regeln beherrschen oder beherzen. Jetzt haben wir die aber nicht gelernt, weil ich habe auch kein Journalistikstudium gemacht und den meisten wird es auch so gehen. Und dass es überhaupt so eine Regel gibt, lernt auch nicht jeder im Abi. Und das ist natürlich die große Herausforderung, deswegen gibt es auch ganz viele Gerüchte, ganz viele Falschmeldungen, weil Menschen das einfach sehen und sofort glauben und ungeprüft weiterreichen, weiter twittern, an ihre eigenen Freunde eben weitergeben. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Also man muss unbedingt lernen, mehr zu hinterfragen, was im Netz passiert, was man da liest. Das muss nicht alles stimmen. Und das führt natürlich auch dazu, dass sehr viel, Mob-Stimmungen entstehen können, weil sich natürlich auch Haltungen mehr verbreiten, die irgendwie radikal sind. Und wenn die dann nicht geprüft werden, dann kann das auch gefährlich werden, ja.
Das Internet ist in den meisten Fällen keine besonders gute Plattform für kritischen Diskurs. Der Algorithmus von Facebook und Co. sorgt dafür, dass Neuigkeiten, die nicht der eigenen Überzeugung entsprechen, von vornherein herausgefiltert werden. Man ist gefangen in einer sogenannten Echokammer. Eine kritische Debatte oder Auseinandersetzung wird so aber unmöglich gemacht, da man mit anderen Denkweisen gar nicht erst konfrontiert wird. Folge kann sein, dass sich Fronten verhärten und damit einhergehend die polarisierende Wirkung bestimmter Themen noch verstärkt wird. Aber heißt das jetzt, dass Polarisierung generell etwas Schlechtes ist?
Es kommt sehr stark über die Art und Weise, wie diskutiert wird. Wenn das dazu führt, dass sich zwei Blöcke völlig kompromissunfähig gegenüberstehen und unter Umständen auch noch relativ gleich stark sind, dann kann das auf die Dauer eine Gesellschaft zermürben und das Konfliktpotenzial sehr, sehr stark wachsen lassen. Grundsätzlich, wenn es im Rahmen bleibt, dass man zur Mehrheitsbildung und zur Kompromissbildung noch fähig ist, ist es nicht unbedingt was Schädliches. Denn die Polarisierung trägt natürlich auch zur Mobilisierung dabei. Das sehen wir ja im Moment gerade aktuell. Die Flüchtlingsfrage ist natürlich eine, die Wählerschaft polarisiert. Auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite die Kanzlerin, beziehungsweise auch linke und linksliberale Parteien, die sie in der Frage doch recht weitgehend unterstützen. Da ist ein hohes Maß an Polarisierung und das hat auch dazu geführt, dass die Leute sich wieder mehr für Politik interessieren und auch mehr zur Wahl hingehen. Das ist ja an und für sich nichts Schlechtes.
Wie sollte man sich dann für eine Seite entscheiden? Und ist das überhaupt notwendig?
Normalerweise sollte demokratische Willensbildung ja so ablaufen, dass man die verschiedenen Argumente abwägt und sich dann für, insbesondere im Wahlprozess, dann für die Seite entscheidet, die am ehesten mit meinen eigenen politischen Positionen, Werten, was auch immer, übereinstimmt. Das sollte natürlich ein rationaler Prozess sein. Wenn man aber über längere Zeit das Gefühl hat, dass die eigene Position nicht mehr vertreten wird, von keinem der Wettbewerber auf dem politischen Markt, dann kann das natürlich dazu führen, das, was wir häufig in den Medien auch kommentiert sehen, das Phänomen des Wutbürgers, der aus dieser Frustration heraus, nicht mehr vertreten zu sein, dann sehr emotional reagiert und eben genau diesen rationalen Abwägungsprozess, den ich eben beschrieben habe, eben nicht mehr einschlägt, sondern aus dem Bauch heraus entscheidet, mit Wut, mit Protest, mit was auch immer.
Statt eines starren Schwarz-Weiß-Denkens wird deshalb immer öfter für mehr Grau plädiert. In einer offenen Gesellschaft, wie sie Deutschland ist, ist das Abwägen und Finden eines Mittelweges wichtig, da sonst auf Dauer kein Diskurs möglich ist und eine offene Gesellschaft so nicht funktionieren kann.